Zwei Live mit Ingmar und Luke und heute schauen wir zurück und nach vorne. Ich frage Ingmar, wie wird die Gesellschaft auf die Zeit, die wir jetzt gerade erleben, zurückblicken? Wie werden die Geschichtsbücher von morgen über uns jetzt sprechen?
Und damit man das besser beurteilen kann, kann man ja schon mal üben und selber vom Jetzt in die Vergangenheit gucken. Denn ich will von Luke wissen, wohin in die Vergangenheit würdest du reisen, beziehungsweise wo würden wir denn da so hinreisen? Eine spannende Zeitreisesendung geht jetzt los. Ihr könnt natürlich von hinten nach vorne hören, dann macht ihr auch eine Zeitreise.
Zwei Live mit Luke und Ingmar.
Zwei Live für euch zurück, euer Lieblingspodcast, leicht schwitzend, 25 Grad in Berlin. Wie ist die Wettersituation in NRW, Luke?
Das kann ich hier gerade live nicht sagen. Ich befinde mich nämlich am sogenannten Dreiländereck in Passau an der Grenze zu Tschechien und Österreich und Deutschland im Süden von Bayern. Und hier ist das Wetter bei 21 Grad auch sehr sommerlich und schön.
Der Gardine nach zu urteilen, ist es kein Fünf-Sterne-Hotel.
Nein, es ist die Garderobe der Dreiländerhalle. Ich penne ja nicht im Hotel. Wir haben lange Fahrten. Ich war gestern noch in Fulda, davor in Emstetten und deswegen fahre ich alles mit Nightliner.
Du bist ja im Nightliner. Ja, das hab ich ein bisschen neidisch. Ne? Guck mal, ich bin heute Nacht nach der Show in Mannheim noch nach Berlin gebreddert und war dann um 3.30 Uhr in meinem Bettchen. So. Aber war auch gut.
Aber du bist auch so eine kleine Nachteule. Ja. Du findest das doch eigentlich auch geil. Hast du dann so, du fährst dann mit einer Hand am Lenkrad, so stelle ich mir das vor.
Eine Hand.
Die Musik läuft, stoischer Blick.
Elektromusik, der Papa fährt Rennen. Also das ist, tatsächlich merke ich, ey, das chillt mich so runter. Das ist richtig auch Psycho. Ich baller mit 2.30 einfach durch die Nacht, höre laut Musik und ich lieb's einfach. Bin für mich in meiner Welt und macht mich sehr happy, muss ich sagen. Und dann komme ich hier an, irgendwann 3.30 Uhr, penne eine Runde und dann gehe ich meinen Lieblingskaffee trinken und jetzt machen wir eine Runde Podcast.
Ja, das ist ein geiles Leben, ne? Also bei mir auch. Ich gestern nach der Show irgendwie noch ein bisschen mit den Jungs abgehangen. Dann hoch in die Kajüte und dann ruckelt's ein bisschen und dann wird man in Passau wach und jetzt gab's eben ein leckeres Spiegelei, so ein bayerisches Spiegelei, die sind einfach auch geiler, ne? Ja, ja, das ist dann so ein
strammer Max.
Eigentlich Ei. Ja, nein, ich hab's anders gemacht. Ich habe mir ein Croissant in der Mitte durchgeschnitten, Frischkäse drauf,
geil.
So ein Butterkäse, dann das Spiegelei drauf, dass alles so ein bisschen miteinander verschmilzt. Und einen Kaffee dabei, sensationell. Und jetzt mit erhöhtem Cholesterin und einem roten Powerade rede ich mit dir. Auf Tour darf ich leben wie so ein Neunjähriger, der irgendwie Sturm feiert.
Ist geil. Wird denn da in der Nightliner auch der aktuelle Stern geliefert, oder? 8 Seiten, Alter. 8 Seiten.
Ich ja ein 8-Seiten-Interview gegeben für den Stern. Ja, ich habe viel zu erzählen. Wir haben gleich 2 Stunden zusammengesessen und ist jetzt schon einige Wochen her. Und ist ganz cool geworden. Ne? Ich meine, einfach mal alles so ein bisschen aufräumen und erzählen. Und dann lässt man das auch dann so zurück und blickt so nach vorne. Ich habe das Gefühl,
Abschluss,
das ist so ein schöner Schlussakkord. Ja, voll.
Ja.
Jetzt gab es irgendwie noch...
So.
Jetzt ist es so, ja?
Ja, finde ich schon. Ich finde es gut. Ich finde es total intens. Also es fängt, sagen wir mal, boulevardesk an und wird dann sehr intensives Interview. Schließt aber gut an die Arschloch-Folge, die wir gemacht haben, finde ich. Also wenn man das Interview liest und sich dann noch die Stunde die Arschloch-Folge anhört von unserem Podcast hier, dann kann man so ein bisschen, was heißt ein bisschen, man checkt dann so ein bisschen, glaube ich, eher, was passiert ist und was gelaufen ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, der Fehler in meinem Denken war strategisch und ich glaube, man muss einfach intrinsisch sich zusammenbauen und dann versuchen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich ganz cool gelaufen. Also ich habe das Gefühl, dass ist jetzt so, ich krieg auch super viele schöne positive Rückmeldungen und so und alle denken irgendwie, ey geil, dass du gemacht hast und Hammer und jetzt kannst du irgendwie weitergehen und auf Tour ist eh cool, also hier ist man eh in so einem Kokon, hier ist man unterwegs, jeden Abend neues Publikum, die einen abfeiern, neue Gags probieren, also es ist Frühling.
Und der Stern Social Media Beauftragte, der läuft die ganze Woche mit einer Erektion durch die Bude.
Es wird viel geklickt oder so. Ich guck mir das ja nicht so richtig an, ne? Also ich bin ja nicht in meiner eigenen Bubble.
Also die Zitatkacheln habe ich, also es ist unglaublich, die Zitatkacheln sind halt unfassbar viel geteilt über Facebook vor allen Dingen und so weiter. Ist mir bestimmt 10, 15 Mal in die Timeline gespult worden. Richtig krass. So.
Weißt du, was geil ist? Ich hab meine Handynummer geändert. Und mein Facebook-Account ist mit der alten Handynummer verbunden. Und ich habe mein Passwort vergessen. Wenn ich mich bei Facebook anmelden möchte, dann schickt ihr mir eine Bestätigung auf mein altes Handy. Die Nummer kommt nicht durch. Und ich war, glaube ich, seit bestimmt 1,5 Jahren nicht in meinem Facebook-Account. Und ich habe auch jetzt ein bisschen Schiss, da reinzugucken. Das ist ein bisschen wie so ein Schrankraum, wo man sagt so, boah, keine Ahnung, was dahinter ist.
Eine Blackbox.
Ja, ich will es gar nicht wissen. Also bei Facebook, das funktioniert alles parallel und ich habe das so getimed, dass alles, was ich auf Instagram poste, auch da landet. Deswegen ist Facebook für mich eigentlich nur noch eine Einbahnstraße,
ja,
Social Media mäßig. Aber das ist auch eigentlich ganz cool, weil dann gibt's diese Dinge eigentlich nicht. Ne? Ja. Also alles, was da besprochen wird, erreicht mich einfach nicht.
Ja.
Und ich muss sagen, es fehlt mir auch nichts.
Und jetzt mal, pass auf, professioneller Podcast-Move. Wir werden das Interview einfach in den Shownotes verlinken. Das heißt, alle, die es noch nicht gelesen haben, die klicken einfach hier unten drunter, wo sie das Ding hören. Und da kommt auch ein Link jetzt rein für die Tickets in den Wühlmäusen, wenn du vorbeikommst.
Yes,
so,
das wir sind live.
Genau, wir sind live.
Zwei live.
24.06. ist das Ganze in den Wühlmäusen. Ich habe da mal eine Frage, heißt das Format. Luke ist am Start, ich stelle die Fragen und dann muss er sich dabei nochmal richtig Giovanni Di Lorenzo-mäßig da durchpfeifen, bis ich mit ihm bin.
Das wird richtig.
Und die Leute dürfen Fragen stellen. Das ist ja eigentlich der geilere Teil, ist ja der zweite Teil, wo die Leute alle Fragen stellen dürfen und wir die Leute alles fragen dürfen. Das ist eigentlich ganz geil.
Das klingt wie so ein banales Format, ja auch das, was wir machen, klingt ja so banal, der eine bringt dem anderen eine Frage mit, aber im Grunde genommen geht es doch darum, dass wir als Menschen viel mehr zu fragenden statt zu sagenden Kreaturen und Wesen werden, weil wer fragt, der kann was lernen und wer sagt, der reproduziert einfach nur das, was er eh schon weiß.
Ach.
Und das bringt doch eh nichts. Deswegen
Philosophie im Dreiländereck. Die Fragen heute kommen lustigerweise von Susi, ne? Susi hat uns eigentlich im Prinzip darauf gestoßen, dass wir das mal durcharbeiten heute.
Naja, dich. Also wir nehmen ja einen Tag später auf, weil du dein Mikrofon vergessen hast.
Oh, come on.
Daraufhin hat Susi gesagt, wie wäre es mit Zeitreise, damit du dein scheiß Mikro einpacken kannst. Und da gehe ich mit. Da gehe ich mit, weil ich war noch nie in so einer professionellen Beziehung der sortierter war als der andere. Ich war immer auf der anderen Seite.
Ja, geil. Okay. Ich bin der Loser dieser Woche. Ich habe tatsächlich vergessen, das Mikro mitzunehmen. Deswegen konnten wir noch nicht aufzeichnen und sind etwas in Verzug und ich glaube, bei Susi wird dann irgendwie der Stressschweiß ausbrechen, aber wir liefern jetzt ab. Und die Frage ist einfach, also wir machen heute mal Zeitreisen und du kannst jetzt aussuchen, willst du in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
Ja, wir gucken erst in die Vergangenheit und dann in die Zukunft.
Okay, dann fängst du in der Vergangenheit an?
Die Zukunftsfrage, die war ja von mir, die hatte ich schon länger im Kopf und jetzt dann packen wir die erstmal und machen die Rück-, also in welche Zeit würdest du zurückreisen. Ist das so die, ist das in etwa das, was Susi sich da überlegt hat?
Ja, ne? Also nehmen wir es mal.
Und da kann man ja direkt erstmal sagen, dass Louis C.K. schon mal ein tolles Bit darüber hatte, dass wir als weiße Männer eigentlich in alle
Epochen.
Epochen reisen könnten und es wäre ein reservierter Tisch für uns da. Das können Schwarze nicht machen, das können Juden nicht machen, das können Muslime nicht machen,
das
können Frauen nicht machen. Aber wir haben einfach den All-Access-Area-Pass
für die komplette Menschheitsgeschichte. Ist das nicht krass? Ist
doch außer krass. Der Zukunft.
Stimmt.
Oder außer der Gegenwart. Außer der Gegenwart tatsächlich.
Es ist schon krass. Es ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt, ne, dass wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen müssten faktisch, wo wir hinreisen, weil erstmal alles völlig entspannt wäre und wir wirklich auf dem Beobachterposten stehen könnten.
Ja.
Würdest du sehr weit zurück? Also richtig weit? So eine Mittelalterreise machen oder?
Also was ich erstmal spannend, ich glaube, ich finde Dinosaurier auch erstmal spannend.
Ach,
ne?
Guck mal, das ist der kleine Kinder-Luke wieder, der will erstmal Dinosaurier gucken.
Ich habe das Gefühl, kleine Jungs entscheiden sich für entweder Feuerwehrmann, Astronaut oder Dinosaurier.
Ja.
Und dann, wenn du so drei bist, ist das für so anderthalb, zwei Jahre deine komplette Persönlichkeit.
Stimmt.
Dreijährige Jungs sind entweder Dinosaurier, Astronauten oder Feuerwehrmann und alles dreht sich darum.
Die leben auch in so einer Dinosaurierwelt dann. Das ganze Zimmer ist voll mit Dinosaurier und man hat nicht den Eindruck, es gibt keine Dinosaurier mehr, sondern man kommt im Prinzip in Jurassic Park mit Stofftier.
Ja, oder halt Sterne, ne? Dann sind dann diese Leuchtsterne an der Decke, die dann wahrscheinlich Krebs verursachen irgendwann mal.
Oh Gott.
Oder alles ist voll mit Tatütata und Feuerwehrmann Sam. Das ist schon da drin eigentlich schon, wie simpel Männer gestrickt sind, ne? Eigentlich schon so in dieser.
Da liegt es also schon begründet.
Natürlich.
Schon so dreijährige Mädchen, wenn sie dreijährige Jungs sehen, mit den Augen rollen. Oh.
Typisch Jungs.
Typisch
Dumm,
Jungs,
aber glücklich.
Alter. Immer diesem Scheiß mit dem Dinosaurier. Aber was willst du denn da machen, wenn die Dinosaurier einfach mal gucken, oder was? Ob die wirklich so groß waren, wie die ausgestorben sind tatsächlich? Das wäre
das. Das ist natürlich spannend, ne? Wie die ausgestorben sind. Es gibt ja auch so absurde Gedankenspiele, die ich jetzt überhaupt nicht hinkriege. Ich werde das jetzt mal so anreißen und dann wird Susi das professionalisieren. Und zwar ist der T-Rex, die Existenz des T-Rex, weiter weg zur Existenz des Triceratopses, wow, als der T-Rex zu uns Menschen.
Mann, 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 Zeit ist wirklich diese Woche nicht eure Stärke. Also lieber Luke, dein Beispiel vom Triceratops und dem Tyrannosaurus Rex ist wahrlich schlecht gewählt. Weil gerade diese beiden zur selben Zeit lebten, vor 68 bis 66 Millionen Jahren in der Kreidezeit. Aber die ersten Dinosaurier lebten schon vor 235 Millionen Jahren. Also ungefähr 160 Millionen Jahre vor dem Triceratops und dem Tyrannosaurus Rex. Und das ist alles sehr lange und lange her. Nicht so lange her ist es, dass Ingmar sein Mikrofon vergessen hat und ich dafür jetzt das Wochenende durcharbeiten muss.
Und was machen wir jetzt mit dieser Information, Luke? Was sagt uns das?
Ja, dass wir einfach eine wahnsinnig lange Zeit auf diesem Planeten einfach als die Dinosaurier abstempeln.
Stimmt.
Obwohl da ja komplett andere, also ewig lange Zeit, also ich krieg's nicht mal hin. Ja. Ich höre immer 60 Millionen Jahre, stimmt das überhaupt? Auch da, Susi.
Puh, ja, vor 66 Millionen Jahren sind die meisten Dinosaurier ausgestorben. Rein wissenschaftlich werden aber auch die Vögel als Überlebende gezählt. Und damit leben heute noch welche unter, beziehungsweise über uns.
Ganz gefährliches Halbwissen.
Komplette Idiotenfolge heute, jetzt schon.
Komplett.
Zwei, ja, völlige Dudes, die keine Ahnung haben, reisen einfach zu Dinosauriern.
Ja. Voll die Scheißidee.
Wie hieß
das ist dieser, wie so eine Simpsons-Folge.
Nee, wie hieß dieser Film mit Keanu Reeves, als er so jung war und dem...
Bill und Ted.
Ja, Bill und Ted.
Bill und Ted reisen
gerade Bill und Ted. Die einfach zu Dinosauriern reisen und sagen, oh, voll krass, Dinosaurier. Alter, geil.
Bisschen wie so ein amerikanischer Podcast gerade.
Ja, ja. Ich würde nicht so weit zurückreisen. Ich würde, glaube ich, mal so nach 1950 Deutschland, weil mich interessieren würde, ob die Menschen tatsächlich auch so nach diesem Zweiten Weltkrieg, also ich würde vielleicht 1950 und 1939 machen. Ich würde diese zwei Punkte würde ich mir gerne mal angucken, um zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt die Stimmung schlechter war. Ja, oder die Erwartungshaltung an die Zukunft. Ob man pessimistischer war 1939 oder ob man 1950 pessimistischer war, nachdem was man erlebt hat. Und ob es diese ganze, das was wir jetzt haben, es bringt alles nichts und ich kann auch keine Kinder in die Welt setzen, weil das ist unmoralisch, weil die ganze Welt ist eine Katastrophe und es wird alles immer schlimmer. Ob es das tatsächlich nicht einfach in jeder Generation schon gab. Ob nicht jede Generation natürlich einfach gedacht hat, das geht ja, ach, es geht wieder, es geht keine 50 Jahre mehr, es geht alles unter.
Ja, ich kann Kinder nicht in diese Welt setzen, sagt, glaube ich, mehr über, also weniger über die Welt aus und mehr über die Person, die es sagt.
Ja, ich denke
also
auch.
Einfach Optimismus oder Pessimismus. Und also wir reden ja oft so über Babyboomer, ne?
Ja.
Babyboomer, die Boomer-Generation. Und der Name hat sich schon so verselbstständigt, aber es kommt ja daher, dass nach dem Krieg einfach wahnsinnig viel Freude und Erleichterung da war, dass im Umkehrschluss ganz easy viel gebumst wurde und deswegen viele Kinder da sind, die jetzt mit Klapp-Handyhüllen Fotos von Blumen machen für ihren WhatsApp-Status. Das ist eigentlich die gesellschaftliche Entwicklung.
Ja. Aber auf der anderen Seite haben die Leute, deswegen, ich habe da nämlich die Woche auch mir viele Sachen angeguckt, weil es gibt einen neuen Armutsbericht von der Bundesregierung und so weiter. Und die Deutschen sind im europäischen Durchschnitt ärmer als die Slowaken zum Beispiel. Und es hat einen ganz einfachen Grund. In der Slowakei haben 92% der Menschen eine Wohnung. Also die besitzen die. Die haben die gekauft.
Ah, ja, okay.
In Deutschland sind es keine 50%. Und da sagen tatsächlich Sozialforscher, und das finde ich so krass, dass das so im deutschen Gedächtnis durch den Krieg geprägt ist, dass der Deutsche sagt, Eigentum, wenn Scheiße läuft, kommen die Alliierten und machen das kaputt.
Wer weiß, was passiert. Ja, krass.
Und deswegen sind wir so eine Mietergesellschaft geworden. Und da steckt natürlich aber eigentlich auch so ein versteckter Pessimismus drin. Ah, mal gucken, was passiert. Nee, ich kaufe lieber kein Haus. Ah, Schulden, das ist alles ganz furchtbar. So. Und
deswegen möchte ich zurückreisen, um zu gucken, wo das seinen Ursprung
ja,
hat.
Ja, und das würde mich interessieren, ob die 39, ob die alle hyped waren, Hitler hyped, so, und gedacht haben, das ist eine Bombenidee, was der ja macht. Und das ist Bombe. Ja, klar, es gibt so ein paar schlechte, aber eigentlich ist so autoritärer Herrscher und Diktator, ist eigentlich voll gut, ist voll eine gute Idee. Und ob sie danach gesagt haben, ah, das wird alles nichts mehr. Die Welt geht unter und der Krieg war da und Ostdeutschland wird nicht mehr und wir werden jetzt hier. Aber wie du richtig sagst, da wurden viele Kinder gemacht. Weiß nicht, ob das tatsächlich Euphorie war oder ob man sich sozusagen zurückbesonnen hat auf, ich brauche Familie, um zu überleben. So, weißt du, weil du ja sozusagen, der Mann war wahrscheinlich gefallen im Krieg, so. Die Männer, die noch da waren, mussten so möglichst viele verschiedene Kinder da veranstalten, damit Familien da sind, die sich ernähren konnten, damit Bauernhöfe weiter betrieben werden konnten, damit Unternehmen wieder aufmachen konnten und so weiter. Arbeitskräfte haben mir einfach gefehlt. Und da war, Kinderkriegen war essentiell wichtig, so.
Auf dem Land bestimmt. Ich habe eh das Gefühl, die Geschichte reimt sich ja immer so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man sich vorstellen möchte, wie die Stimmung 1939 war, kann man das wahrscheinlich sogar mit der WM 2006 vergleichen. Also überall Deutschland fahren.
Du willst schon wieder ein Sternartikel.
Ja. Fußball ist doch Kriegsersatz. Fußball ist doch, wir laufen mit Deutschland fahren auf der Straße rum und sind betrunken vor Freude, dass wir andere Länder dominieren. Das ist bei der WM so und das ist im Krieg ja genauso. Also ich glaube, in der reinen Urform des Gefühls ist das gar nicht so anders gewesen.
Deswegen heißt es ja auch Spielführer.
So, genau. Blitzangriff. Es ist auch so, ich habe mir auch überlegt, wie wär das Berlin der 20er Jahre, weißt du, 1920, Berlin der 20er Jahre, sexuelle Revolution und die Nazis stehen vor der Tür, würde ich auch sagen, ja, fühlt sich genauso an wie jetzt.
Und da sind wir tatsächlich faktisch nicht so weit auseinander. Und ich finde das auch wirklich erschreckend. Es gibt ja so richtig auch so Burlesque-Shows und Revues und so weiter, die ja eigentlich damit spielen, dass das wieder die 29er sind. Ja. Und es sind die 29er. Und tatsächlich hast du so eine Enthemmung in Berlin, wie es in den 20ern da war. Die hatten halt damals so kein Techno. Das war halt andere Musik, so, ne? Das war anders geprägt und ich hab gestern darüber nachgedacht, weil Techno ist ja eine deutsche Erfindung, ne? Diese Musik. Und es ist auch wirklich eine sehr deutsche Musik.
Es ist extrem deutsche Musik.
Oder?
Es ist einfach
Marschmusik auf Speed.
Ist gebaut, ja.
Ja. Einfach so, du brauchst keinen Rhythmus, es zerstört einfach alles. Also schon sehr deutsch.
Ist maschinell.
Ja. Ja.
Es hat wenig. Ja, doch, wenn so Bassläufe und so, das kann dich schon von innen irgendwie emotionalisieren, aber es ist schon. Aber ja, ist schon maschinell, ist ja, schon Stahlwerk-Musik.
Alter, genau. Wenn ich mir so an so Rave-Geschichten erinnere und wenn ich so das angucke, da habe ich dann das erste Mal verstanden, warum diese Leute alle Drogen brauchen. Weil diese Musik funktioniert ja nur, wenn du dir vorher irgendwas reindonnerst, was dann sozusagen dafür sorgt, die Intensität durch Bass oder irgendwelche Stroh-Effekte und so weiter, dass das so intensiv wird, dass man es als Erlebnis hat. Weil wenn du alleine zu Hause sitzt, da legst du dir keine Westbam auf.
Nee. Spricht aber auch nicht sehr für die Kunstform, ne? Also ich meine, das ist eine Kunstform, wo man sagt, dafür musst du eine Pille nehmen, die alles mega geil macht, um die Musik zu genießen. Also das wäre jetzt für einen Comedian, also kommt ruhig nüchtern, ihr könnt ein bisschen was trinken, aber ja, ich krieg das schon hin, dass ihr eine gute Zeit habt, ja, und ihr müsst nichts extern in euch reinschrauben, damit das auch funktioniert.
Ist ja auch meine heimliche Vermutung ist dann tatsächlich bei Techno-Musik, dass es ganz wenig um den Techno an sich geht, sondern eben um die Verbindung als Event und dass das im Prinzip in den 90ern so ein Punk-Ersatz war. Also dieses Ausbrechen aus diesem ganzen deutschen Spießertum und einfach halbnackt 24 Stunden durch Berlin laufen mit 500.000 anderen. Das ist ja, also es passiert ja in dem Style auch nicht mehr. Und das war zu dem Zeitpunkt schon krass. So.
Gab's aber wahrscheinlich auch schon immer, ne? Also wenn man so die so kulturelle Bewegungen sich anguckt. Wahrscheinlich war auch, hatte so Mozart damals so voll das Cult-Following. Und da würde ich auch gerne hinreisen. In die Zeit, wo so Leute wie Mozart die geilen Ficker waren. Weil das war, Mozart ist eigentlich der erste Popstar.
Sagt Falco auch, ja.
Der Geschichte. Sagt er das, ja?
Ja, ja. Hat er gesagt. So ist er ja sozusagen auf den Amadeus gekommen. Genau, weil er gesagt hat, der war im Prinzip der erste Rockstar.
Den sie auch jünger gemacht haben, ne? Also der Vater hat ihn immer jünger gemacht, damit er noch als krasseres Wunderkind daherkommt. Performt und natürlich auch dieses geile Wiener Ding, ne? Ja. Also diese Wiener Arroganz und Hybris ist einfach super stark irgendwie. Ja. So, sich da irgendwie an so einen Hof zu setzen und so einen 17-jährigen geilen Ficker an so einem Cembalo zu sehen, dass wie die Frauen dann in so großen, aufgeplusterten Kleidern sich so Luft zufächern, weil der Harry Styles des 17. Jahrhunderts gerade am Werke ist.
Ich habe eine lustige Doku gesehen mit zum Historiker, der gesagt hat, wenn also wir jetzt tatsächlich dahin zurückreisen würden, hätten wir ein konkretes Problem, nämlich den Geruch.
Oh ja, das glaube ich.
Die Leute haben halt intensiv gestunken, weil sie hier sozusagen ja noch ganz andere körperhygienische Voraussetzungen galten und auch schick waren. Und das wäre für jemanden, der aus der Jetztzeit kommt, eine richtige Belastung, weil die Nase das überhaupt nicht mehr gewohnt ist, dass Leute so intensiv riechen.
Ja, das ist...
Das heißt, man geht auf ein Michael-Wendler-Konzert. Ja.
Als ob die gibt's doch gar nicht mehr.
Doch, eins macht er doch jetzt in Oberhausen. Das große Wendler-Comeback. Ja, ja. In der Schweiz ist, glaube ich, ich verfolge das so ein bisschen, weil ich bin wirklich gespannt, ob diese Show in Oberhausen stattfindet. Oder ob er einfach nur das Ticketgeld nimmt, um seine Schulden zu bezahlen.
Und dann abhaut, ja, und dann krank ist. Ich hab Bauchweh, ich kann nicht.
Ich kann nicht. Ich muss Onlyfans machen.
Wahnsinn. Vielleicht haben wir auch vieles auch nicht, also weißt du, damals war Mozart ein Topstar und wir haben dann einfach Michael Wendler Arenen füllen lassen.
Ja, ich glaube, es gab auch damals so Hofnarren und so weiter. Das war ja, das gab es ja damals auch. Also ich will jetzt nicht Wendler gegenüber Mozart laufen lassen. Das wäre, glaube ich, doch ein bisschen unfair. So, das ist. Aber tatsächlich, das ist tatsächlich auch eine Zeit, die mich interessieren würde, weil das war ja das erste Mal, dass bestimmte Sachen da waren, die für die Menschen vorher immer sehr viel kämpfen mussten oder wo sozusagen der Überlebensinstinkt reingekickt hat. Es gab auf einmal sozusagen eine Kanalisation, es gab Feuer, ne, es gab reguläre Versorgung mit Nahrung. Das ist so der erste Zeitpunkt, in dem so, deswegen gab es ja Mozart zu diesem Zeitpunkt, weil es Menschen gab, die auf einmal, selbst wenn es ärmste Verhältnisse waren, hatten die immer noch ein Dach über dem Kopf und ein Klavier und konnten dann loslegen und Kreativität ausleben. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt trotzdem immer noch, sagen wir mal, ein quälender Prozess, weil in einer Gesellschaft, in der da war die, ich glaube, die Anerkennung für Musik war da nicht so hoch, würde ich sagen. Oder?
Ja, ich glaube, es war nicht so dezentral wie jetzt, ne? Also jetzt, wo jeder seine eigene Plattform ist und Fläche haben kann. Damals war es ja einfach so, dass du gehofft hattest, dass du irgendwo angestellt wirst und dann meistens bei der Kirche. Also Johann Sebastian Bach war ja auch Kirchen- oder Kammermusiker und hat dann darüber sein Geld verdient und dann die Konzerte, also quasi sich in so ein gemachtes Netz gesetzt. Aber ja, das
braucht
schon ein bisschen Vitamin B.
Genau, und Personenkult ist aber ja eigentlich durch Mozart erst aufgekommen, oder? Gibt's, wenn man, also klar, und Bach dann, aber Bach war ja später, ne? Bach kam nach Mozart, oder? Wo Susi.
Susi. Ich glaube, Bach war vorher.
Susi, dann gibt's noch hier Knetehoven und so.
Und hier sind sie, unsere beiden Dinosaurier der klassischen Musik. Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Im Gegensatz zum Triceratops und dem anderen Dino lebten diese beiden nicht zur gleichen Zeit. Bach starb im Jahre 1750 und Mozart wurde 6 Jahre später erst geboren.
Ja, also geruchstechnisch wäre das schwierig geworden in der Zeit. In den 50ern glaube ich nicht, da rochen die Menschen glaube ich alle schon so ein bisschen wie jetzt. Und vor allen Dingen auch in Deutschland. So, Deutschland ist ja eigentlich... Ja. Deutschland ist... 8x4, was sind wir geruchstechnisch? Schon, ne? Irgendwie so.
Was sind wir geruchstechnisch?
Ja, also wenn du jetzt Deutschland im Geruch, wenn ein Geruch zu Deutschland.
Dann sind wir so ein blaues Nivea Sportdeo.
Oh ja, ja, irgendwie sowas.
So ein 48 Stunden, ne? Also auch Effizienz im Namen drin. Wie lange hält das? Was kriege ich da für mein Geld? 48 Stunden Schutz. Ja. Das nehme ich. Also zweckgebunden, ne? Und dann diese blumigen Geschichten, die sehe ich dann eher so in Frankreich.
Richtig, das würde ich so auch sagen, genau. So blumiger, ja. Duft ist so französisch.
Genau, Zitrus ist Italien.
Ja, nehme ich auch.
Ja.
Und im Norden, was haben wir da noch? Da ist es,
Die riechen dann so nach Zirbe oder so nach
Zirbe, was zur Hölle?
Eukalyptus oder so. Also ich denke jetzt so ein bisschen an Saunadüfte. So Kieferngeschichten.
Ah, oh ja, so Aufguss. Ah ja, so ein Eukalyptus-Aufguss. So
in der Welt bin ich da so geruchmäßig.
Ja,
oh, ja. Weirde Tangente, wir sind eigentlich bei Zeitreisen. Wir reden die ganze Zeit über Geruch.
Ja, ich...
Was ich spannend finde, ich finde diese Zeit, ich war ja mal auf der Akropolis in Griechenland und das sehe ich eigentlich auch wieder so ein bisschen gereimt zur Jetztzeit. Also die Demokratie ist installiert, die Griechen sind irgendwie auf dem Plateau ihres Schaffens und immer wenn Menschen auf ihrem Plateau sind, wenn es ihnen zu gut geht, dann fangen sie an zu schwadronieren und zu philosophieren. Und in diesem Zeitalter sind wir ja auch gerade. Also die Akropolis, wo wirklich schlaue Menschen und auch weniger schlaue Menschen sich versammelt haben und einfach gelabert haben, philosophiert, Gedanken ausgetauscht haben, ist ja eigentlich nichts anderes als die Spotify-Podcast-Spalte.
Stimmt. Ja, die Griechen waren die ersten Podcaster.
So ist es, ja.
Ist das
die einfach.
Du hast recht. Dieses ewige Debattieren, also es ging ja auch stundenlang. Das war ja auch sowas,
ja,
was sozusagen zelebriert wurde, wo man einfach 3-4 Stunden und auch ohne Ergebnis. Also es ist ja nur.
Ergebnisoffen.
Ja.
Und auch demokratisch, ne? Also da haben sich Gruppen gefunden, die gelabert haben und dann sind Gruppen dazu und haben sich das angehört oder eben nicht angehört. Und dann gab es halt die starken Player, so Plato und so.
Aber du hast recht, das ist tatsächlich natürlich ein sehr spannender Punkt, weil da ist natürlich eine Idee entwickelt worden, die ja aus heutiger Sicht, oder zumindest für unsere Generation und unsere westliche Welt, ist das ja eine totale Selbstverständlichkeit, dass es demokratische Teilhabe gibt in einem Staat.
Ja.
Das ist ja nichts, wo du mit irgendjemandem drüber diskutieren müsstest, da würde jeder sagen, ja klar, also wenn ich da lebe, will ich da auch wählen dürfen. Und das ist ja, wenn da einer sitzt und sagt, ich habe eine Bombenidee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir lassen einfach alle daran teilhaben, an diesem System und die dürfen wählen und mitbestimmen, wer die Macht ausübt. Und dann kommt einer und sagt, bist du bescheuert? Das machen wir natürlich nicht. Das ist doch dumm.
Aber das K.O.-Kriterium war wahrscheinlich, aber dann haben wir die höchste Zufriedenheit.
Ja,
und weil die Menschen dann nicht enttäuscht werden. Die meisten Menschen werden das bekommen, was sie wollen.
Ja.
Und dadurch haben wir Zufriedenheit und dadurch haben wir glückliche Menschen.
Und das Spannende ist ja, dass die Griechen ja mit direkter Demokratie angefangen haben. Das war ja vor der repräsentativen Demokratie da. Das ist ja immer, was Leute immer so denken, ja, wir müssen die Demokratie weiterentwickeln, wir brauchen direkte Demokratie. Es gab schon direkte Demokratie und die Griechen haben festgestellt, ist nicht so geil, weil wir kommen zu nichts, weil immer irgendeiner was dagegen hat. Und irgendwelche Leute sich sozusagen innerhalb kürzester Zeit ihre Meinung so bilden, dass wir keine Entscheidung treffen können. Und dann haben sie sozusagen, sind sie von der direkten Demokratie in den repräsentativen Modus auf Zeit gegangen. Das heißt, man sucht sich Repräsentanten aus, die für eine bestimmte Zeit die Entscheidung tragen müssen und dann muss man akzeptieren, dass sie das so entscheiden und danach kann ich entscheiden, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht und kann die wieder abwählen. Und das ist das System, was wir jetzt auch haben.
Und was absolut nicht selbstverständlich ist.
Richtig.
Und da wären wir jetzt auch schon bei dem Vorschlag zur Verbesserung der Welt von mir. Und zwar, dass wir einmal im Jahr als Gesellschaft wie so einen Tag machen, wo wir eine andere Staatsform installieren.
Oh mein Gott! Das ist wie The Purge, Mann.
Ja, gut, die Anarchie wäre sicherlich auch mal dran. Aber dass man einfach sagt, so für einen Tag ist aber so ein bisschen wie Karneval. Also es ist schon ein bisschen verkleidet, das Ganze.
Ja.
Es ist jetzt nicht wirklich, aber man lebt so wie in einer Diktatur oder wie in einer Monarchie oder was auch immer. Oder im Kommunismus, um dann das A zu feiern, ein Bewusstsein für Geschichte zu entwickeln, aber auch um die Demokratie wieder als solche wertzuschätzen, denn sie ist nicht selbstverständlich und da haben so viele Menschen ihr Leben für gelassen und dass wir das einfach so als gegeben hinnehmen und lediglich konsumieren, finde ich ein bisschen fatal und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, wie wir die Welt wirklich verbessern könnten, um das wirklich wertzuschätzen, was wir da haben.
Die Gefahr ist natürlich, dass Leute sagen, so 24 Stunden klassizistisches Leben war jetzt nicht so scheiße, warum nicht? So, oder och, wir haben jetzt autoritäre Woche gehabt, irgendwie war das entspannt.
Dass es zu sehr schmeckt, ja.
Ja, das ist ja immer der, in Anführungszeichen, Sex an der Nummer ist natürlich zu sagen, wie viel Freiheit will ich und wie viel Verantwortung bedeutet das? Und ist es mir das wert? Wenn mir die Verantwortung, ich will keine Verantwortung, ich will, dass Leute für mich entscheiden, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, dann bin ich schon schnell dabei zu sagen, ja, ich habe kein Problem mit so einem autoritären System, solange mich das zufrieden lässt. Mir auch egal, ob es da Minderheiten gut geht oder nicht, weil ich habe keinen Stress und mir werden dafür aber Entscheidungen abgenommen, auf die ich keinen Bock habe. So.
Aber dass es dir egal ist, ist ja ein Resultat der Demokratie.
Ja. Ja, ja, klar. Ja.
Und das müsste man diesen Menschen wahrscheinlich dann sagen. Ja, du, das darf dir sogar egal sein. Ja. Das darf sogar sein. Das ist in anderen
Formen
nicht so.
Ja. Ja. Ja.
So, noch ein paar andere Jahreszahlen, wo du hinballern wollen würdest. Gibt es irgendwas so in der unmittelbaren Nähe? Also würdest du gerne mal eine Woche zurückreisen? Oder ein paar Tage?
Um das Mikro mitzunehmen, meinst du?
Genau, so zum Beispiel.
Oh Gott, ey.
Oder wenn du jetzt an den Auftritt gestern, du warst gestern in Mannheim?
Gestern Mannheim.
Würdest du da irgendwas anders machen?
Mixshow? Nee, da würde ich glaube ich nicht zurückfahren, aber ich würde, wo würde ich denn hin? Ich würde zurückfahren. Also es ist doch schon wieder 1989. Ich würde die Wende gerne nochmal erleben als erwachsener Mensch. Das würde ich schon nochmal mitnehmen.
Schön.
Das würde ich mir auf alle Fälle nochmal angeben. In der näheren Vergangenheit, was würde ich denn da machen? Ich könnte auch so 2 Jahre zurückfahren oder fliegen und würde mir dann sagen, dieses AMG-Auto hast du jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Das war jetzt irgendwie Schwachsinn, mit 620 PS durch die Gegend zu gondeln. Das hätte auch mal für ein Wochenende gereicht. Das muss nicht 2 Jahre bezahlt werden.
Hast du viel Geld verbrannt?
Ja.
Für gestern gibt's nichts. Guck nach vorne. Und damit sind wir bei meiner Frage.
Ja, Mann, jetzt die Zukunft.
Es geht gar nicht so sehr um die Zukunft. Ich habe mir mal den Gedanken gemacht, wie wird man in x Jahren, wie werden die Geschichtsbücher der Zukunft über die letzten 20 Jahre beziehungsweise über die jetzige Zeit sprechen? Wie wird man das zusammenfassen? Wie wird man von außen drauf gucken und mit dem Blick der Distanz einordnen, was wir jetzt gerade live und in Farbe erleben?
Das ist natürlich jetzt komplex, aber wir können es ja mal so auf 3 Aspekte runterbrechen. Also wir haben einmal diese ganze Form von Digitalisierung und Social Media, die sozusagen auf diese Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren eingebrochen ist auch falsch. Ich habe schon wieder Sprichwortprobleme. Wir haben eine Pandemie gehabt als historische Singularität, wie man so schön sagt.
Terror.
Wenn man es daran festmacht, würde man wahrscheinlich in schon nicht so wenigen Jahren sagen, dass mit 9/11 die westlichen Demokratien an ihrer eigenen Hybris zumindest zu knabbern hatten.
Ich glaube, dass das durch die Globalisierung das Ausnutzen reicher und ärmerer Staaten, dass dieser Kredit irgendwie auf einmal zu hoch wurde.
Ja.
Und wir
sind ja jetzt schon wieder in so einem Modus, wo große Nationen eben nicht mehr sagen, Globalisierung total geil und so weiter, sondern wo so eine Form von Protektionismus zurückkommt und sagt, wir dürfen uns nicht abhängig machen. Das heißt ja nur, dass es eine moralische Wertung gibt von dem Handel, den man da betreibt. Wenn man sagt, wir dürfen uns nicht abhängig von China machen, bedeutet das einfach nur, ja, wir wollen denen halt unsere Meinung sagen können und sagen können, ihr seid schlecht oder ihr macht das Böse da und deswegen verkaufen wir keine Kühlschränke an euch. Dabei sind wir total abhängig davon, dass wir unsere Kühlschränke dahin verkaufen, weil das den Wohlstand hier sichert. So, also sagen wir dürfen uns nicht abhängig machen. Das ist aber eigentlich ja gerade nicht die Idee von diese Welthandelsidee, ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, der gesagt hat, wenn Güter nicht über Grenzen marschieren, dann tun es Soldaten. Und das ist, was Leute halt schnell vergessen, wenn sie so sagen, ja, diese ganze Globalisierung hat dafür gesorgt, dass bla. Und ich denke so, nee, diese ganze Globalisierung hat erstmal dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele verstanden haben, dass sie lieber Geld verdienen mit anderen Ländern und Staaten, als dass sie bekriegen. So. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht, wenn man das auf schon aus heutiger Sicht auf Russland schaut und die Verbindung zu Europa. Und wenn man das in 20, 30 Jahren sagt, dann werden wahrscheinlich Leute sagen, da waren die Europäer, sagen wir mal, 10, 15 Jahre relativ blind und haben ignoriert, was da los ist und was da vorbereitet wird und haben gedacht, sie könnten das da weiter so betreiben, wie sie es mit allen anderen auch mal betrieben haben, aus Wohlstandssicherungsideen.
Aber wird Geld dann nicht auch für Frieden sorgen? Ne? Also, dass man sagt, man will halt das Öl aus Russland und jetzt, ob man es versteckt über Belgien bezieht, um sich moralisch die Hände in reinem Wasser waschen zu können, oder ob man es einfach direkt von Russland bezieht und da versucht, einen Konsens zu finden, weil man sagt, ey, wir müssen das irgendwie wieder hier übereinander bekommen, weil am Ende regiert Geld die Welt und ob man da jetzt ein Stückchen Land mehr oder weniger hat.
Aber ich glaube, werden sozusagen die Russen tatsächlich die Verlierer sein, weil natürlich das jetzt einfach für einen strategischen Wandel gesorgt hat, ne? Dass also auf einmal fangen wir an, hier riesige Windparks hochzuziehen und solche Geschichten, wo in Deutschland 10 Jahre lang riesige Diskussionen geführt wurden. Ja, macht das Sinn? Kann man so und so viel Strom über Wind erzeugen? Kann man da das ausgleichen? Und dann stellt man irgendwie fest, ja, kann man schon. Man muss halt irgendwann sich Gedanken darüber machen, wie man halt diese Energie irgendwie speichert und so weiter. Und dann kommt man halt schnell Richtung Wasserstoff. Aber wenn das mal installiert ist und wenn das ein Running System ist, also momentan ist der Strom ja in Deutschland so teuer, nicht weil sozusagen die reine Entstehungskraft des Stroms so teuer ist, die Energie ist nicht das Problem, sondern die Infrastruktur, die wir bauen müssen, wird darüber finanziert, die neue. Und die sorgt dafür, dass Strom so teuer ist. Weil wir halt noch keine komplette Nord-Süd-Trasse haben für den Strom, den wir da am Meer gewinnen, dass der auch in Bayern ankommt und so weiter. Das sind ja alles so verschlafene Sachen, das hat Deutschland ja schon immer drauf gehabt. Also diese ganze auch Infrastruktur mit Glasfaser und so, ne? Kohlentscheidungen in den 80ern zu sagen, na, wir nehmen Kupfer, weil, ja, ne? Und das dafür gesorgt hat, dass wir im Prinzip heute alle noch scheiß Internet haben. So.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, und du Russland gerade ansprichst, also sollte Russland als großer Verlierer aus diesem Krieg hervorgehen, weil die NATO sich einschaltet oder nicht, dann die Energiewende eingeleitet wird und wir quasi auch auf dieses Öl nicht mehr angewiesen werden, weil wir viel mehr mit Solar und Windparks und Pipapo machen, dass Russland dann wirklich in sich zusammenfällt, würdest du denen eine Renaissance zutrauen wie den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dann in x Jahren danach eine WM in Russland stattfindet, wo alle mit Russlandfahnen rumlaufen und man sagt, die Welt zu Gast bei Freunden und der russische Franz Beckenbauer quasi den Pokal reinholt und alle sagen, ey, Schwamm drüber, am Ende seid ihr eigentlich auch doch cool, also... Ist sowas möglich?
Ein geiles Bild. Also ist ein sehr schönes
möglich
Bild.
Ist es.
Ja, wollte gerade sagen, schönes Bild, was du da aufmachst, weil Deutschland ja im Prinzip bewiesen hat, dass das möglich ist. Mit den Russen ist das ein bisschen komplexer, glaube ich. Das ist der Ausgang dieses Krieges ist relativ wurscht. Ich glaube, Putin hat sich in so eine selbstgeschaffene Falle manövriert, weil wenn wir sozusagen mal ganz ehrlich zu uns selber sind, und das ist ja eigentlich moralisch mindestens genauso verwerflich wie der Überfall der Russen auf die Ukraine ist, dass der Westen aktuell eigentlich ja die ganze Zeit dafür sorgt, dass es dieses PAD gibt. Dass es sozusagen nicht enden kann, sondern dass sich die Russen da beschäftigen, unfassbar viele Menschen sterben, dass sie weiter Militärausgaben haben, dass sie ihr Land auf Kriegswirtschaft umgestellt haben. Und wir, die Amerikaner und so, wir liefern halt so viel, dass das da so in diesem, wie sagt man, so ein militärischer Schwitzkasten. Ne? Und in der Hoffnung einfach, dass die Russen sich für die nächsten 20, 30, 40 Jahre im Prinzip aus dem geopolitischen Machtkämpfen verabschiedet haben. Und so wird es auch sein. Am Ende werden sie der Kettenhund der Chinesen sein. So, aber natürlich zu chinesischen Bedingungen. Deswegen gucken die sich das auch so an. Also die Russen sind faktisch die Verlierer, egal wie dieser Konflikt ausgeht. Die russische Gesellschaft hat noch nie in der gesamten Geschichte eine demokratische Machtübergabe erlebt. Das gab es noch nie. Da ist noch nie ein demokratischer Machtwechsel stattgefunden.
Sehr spannend, krass, ja, okay.
Das heißt, es gibt es überhaupt, die ganze Gesellschaft kennt das gar nicht, dass einer geht und sagt, es ist vorbei, Putin, jetzt kommt der Nächste. Und genau so verhält er sich ja auch, weil er genau weiß, es gibt kein demokratisches Ende für ihn. Da kommt nicht irgendjemand und sagt dann, wie bei uns, ja, Frau Merkel, schön, dass Sie das gemacht haben, jetzt mach ich das. Sondern der als nächstes an die Macht kommt, der wird ihn in den Knast stecken.
Das heißt, Vorfreude auf Demokratie und Normalität steht in Russland auch an? Also,
das weiß ich nicht. Sagen? Ich glaube, das ist ja auch, was wir aus unserer Perspektive, natürlich gibt es sozusagen Opposition in Russland, aber die besteht ja nicht aus liberalen Demokraten. Es gibt einen großen Anteil liberaler, demokratischer Menschen auch in Russland, die gibt es natürlich, aber die Opposition besteht auch aus extrem vielen Nationalisten, Rechtsextremen, also Leute, die von der Ideologie her einfach viel, viel krasser sind als Putin, der einfach nur ein, was heißt nur, der ist sozusagen getrieben durch diese Großmachtfantasie, Russland in eine Position wieder zu bringen, dass es eben die Machtposition hat, die es mal hatte, weil dieses Fingerzeigen auf die anderen ist ja so ein Vertuschen des eigenen Scheiterns. Weil solange er gedacht hat, er könnte das sozusagen intrinsisch lösen, dass die Russen, ne, eine große Nation werden, eine Wirtschaftsmacht werden, mit den Europäern mithalten können, mit den Amerikanern mithalten können. Solange hat er ja auch hier im Bundestag gestanden und gesagt, wir gehören eigentlich irgendwie zusammen, weil wir sind Europa. Aber als er gesehen hat, dass das nicht so richtig funktioniert, hat er gesagt, okay, ihr habt uns eigentlich alles weggenommen, ihr habt alles kaputt gemacht und jetzt hole ich mir das wieder mit dem, was wir noch haben, nämlich mit jeder Menge Militärmacht. So.
Aber wenn du dann von oben drauf guckst, also wenn wir jetzt wieder bei dem Bild sind, die Geschichtsbücher von morgen reden über die heutige Zeit und die gucken sich dann diesen Russland-Konflikt an, kann man dann sagen, also ich habe einfach mal so ein paar Zeitalter der Sachen vorbereitet, um das mal mit dir abzugleichen.
Geil.
Kann man dann sagen, dass in 100 Jahren wird man zurückblicken und sagen, das war das Zeitalter der Demokratie, weil eben Nicht-Demokratien so laut aufgefallen sind, dass es die komplette Welt Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und auch zu Recht so kritisiert wurde und angegangen und bekämpft wurde, um eben Demokratie überall herzustellen. Also bis in die letzten Flecken der Erde, jetzt mal ausgenommen von Nordkorea oder irgendwelchen anderen noch autokratischen Staaten.
Ich würde vermuten, dass man also historisch irgendwann in 20, 30 Jahren zurückblicken und sagen, bis zu dem und dem Zeitpunkt haben die westlichen Demokratien gedacht, dass es für erfolgreich Wirtschaft und Kapitalismus Freiheit und Demokratie braucht. Und dann stellt man auf einmal fest, die Chinesen sind keine freiheitliche Demokratie, aber der Kapitalismus funktioniert da richtig Bombe. Und der Kapitalismus kann auch in einem autoritären System wunderbar Menschen reich machen. Und funktioniert sogar in Teilen viel besser, weil man halt autoritär Sachen bestimmen kann. Man muss sie gar nicht demokratisch in Prozesse beschließen, sondern man kann halt autoritär sagen, wir sind China, wir bauen jetzt hier so und so viele Werke, also diese ganze demokratischen Prozesse, den du normalerweise brauchst, um zum Beispiel so ein Werk wie Tesla, das in Grünheide hinstellt, da musst du halt mit einer Gemeinde reden, mit 5000 Leuten, die müssen halt alle sagen, ja, das ist eine Bombenidee, so ein Werk hier hinzubauen. So, wenn dann nur zwei Leute sagen, finde ich scheiße, können die dagegen klagen, dann muss Tesla das vor Gericht durchfighten, dass sie da so eine Bude hinsetzen können.
Das heißt, wir sind dann also im Zeitalter des Kapitalismus.
Ich glaube.
Obwohl, sind wir nicht eigentlich immer im Zeitalter des Kapitalismus? Ja, also hat Geld nicht schon immer die.
Ich glaube, das ist komplex, weil ich glaube, das ist ja der spannende Zweig in der Geschichte, ist ja, sind diese westlichen Demokratien, die wir sind, sind die tatsächlich auf dem absteigenden Ast? Ist das etwas, was weniger wird? Weil noch sind diese westlichen Demokratien mit ihrer Wirtschaftsmacht quasi zwei Drittel der Weltwirtschaft. Also doch sind wir sozusagen, wenn man rein kapitalistisch denkt, die Superpower insgesamt. Mhm. Wenn sich das irgendwann ändert, wenn sozusagen die Autoritären bestimmen darüber, wie die Weltwirtschaft funktioniert, dann kriegen wir natürlich auf der demokratischen Ebene wieder ein Problem. Weil dann sind die Systeme gescheitert. Und dann ist halt die Frage, wie sinnig ist denn das? Dann sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, wie viel Freiheit gebe ich denn ab? Dafür geht's mir gut. Ja. So. Und das ist ja, was bei dieser ganzen Diskussion um China dann ja eben, wie gesagt, gerne vergessen wird, weil, also natürlich ist, nicht arm sein ist natürlich auch ein Menschenrecht. So, man kann natürlich sagen, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 1 Milliarde Menschen aus Armut befreit in den letzten 30 Jahren. So, dann sind die immer noch nicht menschenrechtstechnisch da, wo wir sind, aber dann sind sie auf alle Fälle weiter als da, wo sie vor 30 Jahren waren.
Dann gehen wir mal weg von politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Faktoren der Beurteilung der Jetztzeit in der Zukunft. Was ist denn mit dem Zeitalter der Medienwirklichkeit?
Ah.
Also wird man zurückblicken und sagen, das war der Moment, wo wir aus Medien eine Zweibahnstraße gemacht haben. Also nicht nur senden, sondern auch empfangen, wo alle Menschen Teil des medialen Spektrums sind, alle daran partizipieren können, damit Geld verdienen können, wird man das so sehen und sagen, ist das das Zeitalter der Medien oder daran auch angekoppelt das Zeitalter der Performance? Also, dass wir unser Leben angefangen haben, eigentlich viel mehr zu spielen, als es tatsächlich zu leben.
Ja, ich glaube, dass man wird auf diese ganze Social-Media-Entwicklung eben genau diese zwei Blicke haben. Man wird einmal sagen, es gibt eine Form von Demokratisierung von Meinung.
Ja, und die ja total begrüßenswert ist.
Genau, was ja eigentlich total gut ist. Aber es gibt natürlich auch so eine Form von Realität wird zu einer Meinung. Ja, also ja. Jeder bestimmt sozusagen und hat gleichwertig die Möglichkeit, online Realität zu bestimmen und zu sagen, was Realität ist, unabhängig davon, was tatsächlich Realität ist.
Also Meinung wird zur Realität, ja. Meinung wird zur Ahnung. Ja. Ja.
Und die große Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir uns alle in diesen Systemen irgendwann verlieren und dann sozusagen alle so bubblemäßig auch in Realität leben werden, oder aber, ob das ähnlich laufen wird, wie das zum Beispiel mit klassischem Fernsehen ist, was sozusagen in seiner Mächtigkeit und seiner Wirkmächtigkeit ja in den 80ern, 90ern ja viel, viel stärker war als jetzt, weil Menschen jetzt sagen, ja gut, das ist halt Fernsehen, was da läuft, das läuft da und ich kann das einschätzen, weil wir gesellschaftlich gelernt haben, was Fernsehen ist. Und jetzt ist damit aber die Macht von Fernsehen viel, viel geringer geworden. Trotzdem konsumieren das ja Leute noch. Aber man würde nicht sagen, wie gefährlich, ein 13-Jähriger guckt am Tag 2 Stunden Fernsehen. Nee, man würde heute sagen, gefährlich, ein 13-Jähriger swipet 90 Clips auf TikTok am Tag. So. Ja, ja. Und das ist halt die Frage, ob das genauso passiert mit Social Media, dass das so sozusagen irgendwann nur noch begleitend ist und weil was anderes da ist, oder ob wir uns tatsächlich so da drin verlieren, dass die Realität nicht mehr dafür taugt, das auszugleichen oder zu überbrücken. So. Also so Brillen, wir haben ja letztes Mal auch schon drüber geredet, ne? Diese Apple Glasses und so weiter, so Brillen sind natürlich einfach da die Ausgebot der Hölle, weil die auch dafür sorgen, dass du in Realität, wenn du draußen rumläufst, einfach dich selbst komplett isolieren kannst.
Ja, aber ich glaube, also wir müssen ja bei der Frage bleiben und sagen, wie werden die das da sehen? Wie werden die drauf gucken und sagen, ja, die haben sich halt da drin echt verloren. Vielleicht werden sie sagen, das war das Zeitalter der Freizeit. Vielleicht hatten wir oder haben wir einfach zu viel Freizeit, dass wir die Zeit überhaupt haben, 8, 9, 10 Stunden auf dem Handy zu swipen.
Das würde ich bezweifeln, weil ich glaube, dass das Thema Freizeit halt in Zukunft ja noch viel größer wird. Die Freizeit kommt ja erst. Man schaut ja sozusagen dann mit künstlicher Intelligenz auf etwas zurück, was ohne künstliche Intelligenz funktioniert hat. Und ich glaube, das wird so wirken, als wenn wir beide jetzt Richtung Mittelalter schauen.
Womöglich, ja.
Ne, man wird einfach sagen, krass, wie die da gelebt haben, ohne das und das. Krass, wie das funktioniert hat. Oh, wie aufwendig und so weiter. Ey, die haben 5 Tage die Woche gearbeitet, ist ja durchgeknallt. So. Und du wirst einfach durch die Produktivitätssteigerung von künstlicher Intelligenz und den ganzen Fortschritt, der in den nächsten 30, wenn du auf 30 Jahre kannst du ja gar nicht mehr hochskalieren. Früher hast du sozusagen 100 Jahre in die Zukunft geguckt und hast dir eine ungefähre Idee gemacht, oh, so könnte das werden und so könnte das sein. Das kommt vielleicht. Das ist ja gar nicht mehr möglich, weil du schon nicht mehr sagen kannst, wie werden Smartphones in 10 Jahren sein? Ne? Was wird das für eine Technik sein? Wie wird das funktionieren? Was wird künstliche Intelligenz mit Autos machen und so? Das ist alles, wir sind an so einer Klippe, wo es so umspringen wird, dass ich glaube, dass wir schon in 30, 40 Jahren zurückgucken werden auf die Zeit jetzt, als wäre es Mittelalter. Und es ist ja, digital ist es ja Mittelalter, haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet.
Ja, voll.
So. Und das wird man einfach sagen, Alter, wie sie online digital mit ihren Mistgabeln unterwegs waren. Wie sie alle nicht kapiert haben, was ein Shitstorm ist. Und so, weißt du, was, so, wo man heute sagt, was da los war, wie die Rothaarige verfolgt haben, weil sie nicht gecheckt haben, dass es sozusagen einfach nur ein Feindbild von der Kirche aufgebaut war. Ich glaube, das wird relativ schnell mit Blick auf die Jetztzeit auch kommen.
Das glaube ich auch, ja. Also, dass wir Menschenjagd online unter pseudomoralischen Überschriften kritisieren werden, das passiert ja jetzt schon. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das.
Ja.
Also das glaube ich ist nicht. Da sind die ein oder anderen Dinge sind nicht gut gealtert und die sind vielleicht gar nicht so lange her. Sind wir vielleicht dann auch irgendwann mal im Zeitalter der Gefühle? Also wird das eine Rückbetrachtung sein, dass wir gesagt haben, Gefühle und subjektive Wahrnehmungen sind uns viel wichtiger geworden in dieser Zeit als jetzt Fakten und Daten.
Das also, ist, glaube ich, das wäre so ein Pandemie-Ding, ne? Ich glaube, das ist ja in der Phase gelaufen. Da würde man sagen, da ist so ein, also ich glaube, es ist ja eben gar keine gesellschaftliche Spaltung, aber es gibt eine Abspaltung von Leuten, die haben durch die Pandemie ihr Bild über Gesellschaft und Staat komplett verändert. Weil die vorher eine Vorstellung davon hatten, die sich nicht erfüllt hat. Und das gibt's im Guten wie im Schlechten. Und aber das ist kein, ich glaube, das ist kein 50-50 Ding, sondern es gibt einfach Gruppen, die da empfindlicher waren und empfänglicher waren. Und die sind weg, die haben sich weggespalten, die werden auch, glaube ich, nicht zurückzuholen sein. Die sind ein bisschen verloren. Gibt's auf Twitter und X so, gibt's relativ eine große Bubble von Leuten, wenn man auf diese Profile guckt, denkt man, es ist 2021. Ja, dieselben Themen, diskutieren immer noch darüber, was Inzidenzen waren und so weiter. Das ist nicht losgelassen. Und in dem Fall ist es halt, und ich wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwelche Leute, dass man dir irgendwelche Vorwürfe macht und so weiter, aber in dem Fall ist es schon dumm, dass am Ende irgendein, weiß ich nicht, rechtsextremes Magazin online kommen muss, um irgendwelche Daten frei zu klagen vom RKI und so weiter, weil man einfach sagt, ey, das wäre eigentlich auch ein Job für den Spiegel gewesen, weißt du, wo man sagen könnte, ey, da hättet ihr auch drauf sein können und sagen können, das gucken wir uns lieber nochmal genau an und machen dann seriösen Journalismus dazu und lassen das nicht irgendeine ideologische Plattform ausschlachten. Naja. So, also und da, weil du es gesagt hast, da ist halt ganz stark, ja, ich weiß das nicht besser, aber ich fühle, dass irgendwas nicht richtig ist für mich an diesem System, an dieser Idee. Ich weiß nicht, was eine mRNA-Impfung ist, aber ich fühle für mich, dass das nicht safe ist.
Und das gab es bestimmt schon immer, aber so die gesellschaftliche Wichtigkeit davon hat zugenommen. Also die, ich fühle, dass das so und so ist und dann auf einmal fühlen 100.000 Menschen, ja, das Gleiche und ja, die haben sich irgendwie zusammengerottet und ja, fühlen da. Und das ist ja auf der einen Seite auch gut.
Aber es steht ja total im Konflikt zur wissenschaftlichen Entwicklung oder zur technologischen Entwicklung. Das ist ja das Krasse.
So, ja, weil, ja, das ist da ausgeklammert. Ne? Genau. Natürlich heißt das und das. Aber ja, ich glaube, die Menschen haben sich schon immer, ich habe jetzt auch irgendwie mit jemandem zu tun gehabt, der da auch ja, besondere Ansichten hat in Kanada, eine Gruppe von uns, der, ja, ach, das ist wirklich eine komplett auf so einer Telegram-Gruppen zusammengegoogelte Scheiße. Und ist ein kanadischer Freund von uns. Und da denkt man sich auch so, ja, vielleicht entwickelt sich das alles auch aus so einer Art Minderwertigkeitskomplex, ne? Also ich finde.
Überforderung, natürlich.
Ja, und so, ja, ich hab's jetzt raus. Ja. Ihr alle denkt Folgendes, ich hab's aber jetzt, verstanden. Und dass das so einen Raum hat, führt aber ja auch dazu, dass man sich ja auch ein bisschen mehr auf sich besinnt und ich finde das gar nicht so verkehrt. Also ich meine, du machst jetzt so extreme Bilder auf mit Twitter und X und so Profilen, die da irgendwie verschwörerisch oder rechtsideologisch unterwegs sind. Ich glaube, dahinter steht aber, dass sich Menschen das angucken, wie aggressiv und wie emotional ideologisch verblendet viele sind, um sich auf sich zurückzubesinnen, um dann irgendwie mit Hilfe von Spiritualität, Glaube,
ja,
Yoga, Sport,
ja, Esoterik,
Gemeinschaft, Esoterik, ja, eine Art spirituelle Revolution, ja, vom Zaum brechen können. Und das wäre so mein letzter Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass man vielleicht sogar auf die Jetztzeit blicken kann und sagen kann, in x Jahren, da hat sich eigentlich Spiritualität entwickelt und die Menschheit dann wirklich auch verbessert. Also als ich in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren, da läufst du so durch diese Dubai Mall und das ist eine, also das ist jetzt nicht nur mein subjektives Bild, sondern ich glaube, das lässt sich sogar mit Zahlen bestätigen, Susi. Wie dick sind die Vereinigten Arabischen Emiraten? Also wie hoch ist die Anzahl fetter Menschen da, Susi?
Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen in der Weltrangliste der Länder mit dem höchsten adipösen Bevölkerungsanteil. Ja, diese Liste gibt es. Mit 32,1% auf Platz 46. Die USA liegt mit 42% auf Platz 16, dicht gefolgt von Kuwait. Auf Platz 1 mit über 75% liegt amerikanisch Samoa, wo allerdings Körperfülle als Schönheitsideal gilt. Deutschland belegt mit mageren 20,4% Platz 117.
So, relativ hoch, Weil die halt nach dem amerikanischen Abbild leben. Die leben halt so, wie Amis vor 10, 15, 20 Jahren gelebt haben. Überall sind diese Fastfood-Dinger, die haben viel Zeit, die haben viel Geld, die fressen sich zu. Aber der Trend von Fitness und Yoga und Meditation und das, was ja jetzt auch in den westlichen Ländern ja auch einzieht und dazu führt, dass wir einfach besser aussehen und gesünder sind und uns gesünder ernähren, das wird auch da irgendwann mal kommen. Und ich glaube schon, dass wir A, dadurch immer älter werden, B, dadurch immer gesünder werden und dass ein Großteil der Gesellschaft wirklich checkt, dass es durchaus Sinn macht, sich um sich und seinen Geist zu kümmern. In den 80er Jahren hat man angefangen, ist man ins Fitnessstudio gelaufen und hat dann gepumpt und da kommen diese Mr. Universe Sachen raus und ich glaube, dass man jetzt auch durch Corona, vielleicht mit Corona angefangen hat, seinen Geist zu schulen und seine Seele und auch was auch immer das sein kann. Und dass so Bilder der Religion und der Spiritualität natürlich dogmatisch sind und in seinem starren System nicht gut sind, aber dass der Wirkstoff dahinter vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und wenn man dann in ein paar Jahren zurückblickt, wird man sagen, ah, das ist eigentlich da, wo man das begriffen hat und dass man sich wie ein Buffet zusammenstellen könnte, was denn spirituelle Dinge sind, die einen weiterbringen.
Ja, das ist der letzte Satz, ist halt entscheidend. Es muss dich halt weiterbringen, ne? Es darf dich halt nicht zurückwerfen. Und die große Gefahr ist halt einfach, dass du sozusagen durch so, also man könnte sagen, veraltete Ideen und Konzepte in einer modernen Welt werden dich philosophisch und geistig halt nicht voranbringen. Sondern ich finde, du musst halt in der Lage sein, dir überall, ne, das Beste rauszuziehen für das Jetzt. Und dann ist es halt auch kein Widerspruch, dass man sich mit Religion beschäftigt und so weiter, weil man sagen kann, es ist faktisch egal, ob Jesus tatsächlich da durch die Gegend gelaufen ist oder nicht.
Ja, komplett egal.
Ne,
ja.
Es geht um die Geschichte, die da drinnen liegt und das, was mir die Geschichte sagen soll. Und was kann ich damit machen für heute? So. Und nicht darum zu sagen, hier hat einer mal einen Koran geschrieben, jetzt müssen wir auch 2024 genauso leben, wie das vor weiß ich wie viel tausend Jahren jemand mal auf in so ein Buch reingekritzelt hat. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz und das ist bei esoterischen Aufladungen ist es ja noch krasser, weil man da ja eine komplett gefühlt eigene, so eine pseudowissenschaftliche Aufladung dahinter, die dir suggeriert, dass das modern erklärbar ist und dann stellst du aber fest, ach nee, jetzt sind doch nur Zuckerkügelchen. Ja. Mhm. Und ich glaube, du hast recht, dass man, wenn man sich sozusagen, und das ist ja das Geile eigentlich, wir leben in einer Zeit, durch Digitalisierung, Vernetzung und so weiter, kannst du dir einfach aus allen Bereichen das Beste ziehen. Und jetzt kommt noch künstliche Intelligenz dazu. Das heißt, jetzt sind wir noch überfordert davon, weil wir nicht einordnen können, was ist schlau und was ist schlecht. Dann kommt eine künstliche Intelligenz und die wird das für uns regeln. Du wirst einfach durchgehend von den besten Beratern umgeben sein. Du kannst zu allen Themen immer die schlauste Antwort bekommen. Jeder!
So. Es war noch nie so einfach, ein gutes Leben zu führen wie jetzt.
Oh, ein großer Satz.
Und vielleicht ist genau diese Chance auch mit einer wahnsinnigen Überforderung gekoppelt.
Ja, definitiv.
Und mit einem Anspruch und einer Erwartungshaltung an das Leben.
Richtig.
Was dann wieder alles zum Einstürzen bringt jetzt.
Richtig.
Inhaltlich, also gedanklich in seiner eigenen Seelenwelt.
Weil wir sind ja als Menschheit eigentlich an dem Punkt, das hat auch, ich weiß nicht, welcher Philosoph das gesagt hat, aber wir sind eigentlich das erste Mal an dem Punkt, nee, es war kein Philosoph, es war ein Wissenschaftler aus Harvard, der gesagt hat, die Menschen sind das erste Mal an einem Punkt, an dem sie technologisch alle Voraussetzungen haben, um alle ihre Probleme zu lösen. Das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wir stehen also da, haben alle Geräte, Möglichkeiten, die wir brauchen, um jedes Problem, was es gibt auf diesem Planeten, zu lösen. Und wir kriegen es noch nicht hin. Und das kann also ja nichts damit zu tun haben, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, sondern es kann ja nur damit zu tun haben, dass wir uns irgendwie noch nicht zusammen so committed haben, dass wir sagen, wir fangen an der Stelle an, damit das Problem gelöst wird und da kommt die Künstliche Intelligenz und wird das regeln. Bin ich mir relativ sicher.
Du bist großer KI-Fan und führt auch, also viel in deinen Gedanken findet das viel statt.
Das findet viel in meinen Gedanken statt, weil ja unser Produzent ist ja ein großer KI-Freak. Der hat mir jetzt zum letzten ein KI-Bild von mir geschickt, auf dem ich Titten hatte. Also ich bin großer KI-Fan. Also richtig Frauenbrüste.
Und bist du jetzt mit dir selber zusammen?
Ich war kurz davor, dass ich auf mich selber fast ein bisschen geil geworden bin. Also das war wirklich ein schöner Körper, den er mir dahin geht. Ich kann es dir mal schicken.
Würdest du mit dir selber eine Beziehung führen?
Nein, ich bin nicht irre.
Nee, du hast auch mehr verdient.
Genau. Du hast so eine Bitch, hast du nicht verdient. Geil, du hast die Welt ja schon verbessert. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch zum Schluss
ja,
auch
noch. Ja, jetzt musst du noch ran, ja.
Ja, das war heute sehr viel Verbesserung eigentlich dabei. Ne, wir sind jetzt eigentlich so eine Verbesserungssendung gewesen jetzt gerade. Ich sage einfach nochmal.
Einen konkreten müssen wir noch raushauen. Ja, hast du was Spontanes?
Ja, Soft Eyes für alle natürlich.
Das hattest du, glaube ich, schon.
Ja, ich weiß. Ich glaube, das sage ich immer, wenn mir nichts einfällt, dann will ich, dass alles Softeis bekommen. Ich will einfach sagen,
das ist doch totale Scheiße, Alter. Softeis ist
Softeis
totale
ist eine Bombe. Scheiße. So richtig, so ein Schoko-Vanille-Softeis. Das ist Bombe.
Das ist super. Der halbe Italiener in mir, der dreht gerade durch.
Nein, das ist, als Ostdeutscher ist das Kindheit für mich. So, wenn ich so ein Softeis sehe, werde ich sofort zum Fünfjährigen.
Also aus so einer Maschine?
Ja, das muss so richtig so rauslaufen. Das ist Bombe.
Wie so ein Durchfall kommt das da so raus. So ein halber Durchfall.
Gut, das lassen wir dann an der Stelle mal so stehen.
Sehr schön. Gut, noch ein Schwanzwitz zum Schluss oder irgendwas? Wir waren jetzt sehr ernst wieder unterwegs. Wir haben philosophiert, wir haben über die Vergangenheit, die Zukunft gesprochen. Und ich glaube vielleicht, wenn man sich so viel Gedanken über die Vergangenheit und die Zukunft macht, dann verhagelt das oft den Augenblick. Deswegen, hört auf, über die Vergangenheit und Zukunft nachzudenken, sondern genießt einfach das, was da ist. Und das ist das Jetzt.
Ach
denn
so.
Das ist das Einzige, was wirklich real ist.
Ich habe gerade gesagt, was das für eine seltsame Einleitung für einen Schwanzwitz. Das sagt einfach, und noch ein Schwanzwitz und übrigens in diese Gesellschaft. Und die so, was macht der jetzt? Okay, du hast keinen Schwanzwitz gehabt.
Ich hatte keinen, nein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich damit hin wollte.
Ja. Das ist okay. Das kann man ja so stehen lassen.
Da haben wir es doch. Gott sei Dank haben wir hinten noch. Gott sei Dank. Die Chronistenpflicht.
Noch einen weggepimmelt hier so. Ja, schön.
Sehr schön. Ach, das war also jetzt wir sehen uns in den Wühlmäusen.
Genau.
Wann ist das? 24. 6.
Ja, Susi.
Fick dich, Stadelmann. Ich hab jetzt Feierabend.
Link ist in den Shownotes und schreibt uns. Und dann machen wir nächste Woche machen wir wieder mal was Albernes.
Wir machen nächste Woche was Albernes und wir sehen uns ja nächste Woche auch zur Videoaufzeichnung. Dann kann man auch wieder gucken.
Oh, sehr gut. Dann geil. Nächste Woche mit Video. Dann sehen wir uns wieder live vor Ort. Da müssen wir uns irgendwas Besonderes überlegen.
Machen wir.
Kriegen wir hin. Bis dann. Schöne Woche euch. Tschüss.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Life ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.